Am Mikrofon Dennis Scheck. Ein Gespräch mit der zurzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Autorin weltweit hören Sie heute im Büchermarkt. Ein Gespräch mit Cornelia Funke, die durch Romane wie Herr der Diebe, Drachenreiter und ihre Tintenwelt-Trilogie auch international zur Bestseller-Autorin mit Millionenauflage wurde. Anlass und Gegenstand des Gesprächs mit Cornelia Funke ist ihre Auszeichnung mit dem Roswitha-Preis der Stadt Gandersheim. Anschließend im Programm des Büchermarkts heute der in Frankreich als bestes Debüt gefeierte Roman Und morgen bin ich dran, das Meeting von Laurent Cointreau. Der seit 1973 verliehene Roswitha-Preis der Stadt Bad Gandersheim ist etwas Schönes und Einmaliges. Die schöne und einmalige Besonderheit des Roswitha-Preises besteht nämlich darin, dass dieser Preis ausschließlich an Frauen vergeben wird. Elfriede Jelinek und Marie-Louise Kaschnitz haben den Preis erhalten, Sarah Kirsch und Friederike Mayröcker, Erika Fuchs und Silvia Bovenschen. Verliehen wird der Roswitha-Preis in Erinnerung an die erste deutsche Dichterin Roswitha von Gandersheim, wie es in der Satzung heißt. Über Fragen zu Geschlecht und Literatur habe ich mich mit Cornelia Funke in Bad Gandersheim unterhalten und über das umfangreiche nächste Buchprojekt, an dem Cornelia Funke zurzeit arbeitet.
Cornelia Funke, herzlichen Glückwunsch zum Roswitha von Gandersheim-Preis, der älteste, der einzige Literaturpreis in Deutschland, der ausschließlich an Frauen verliehen wird. Was empfinden Sie angesichts dieser Auszeichnung mit diesem Preis?
Den habe ich deswegen unter anderem angenommen, weil ich das wunderbar finde, dass die literarische Tradition von Frauen dadurch hervorgehoben, betont, auf sie aufmerksam gemacht wird. Und bei meinem Besuch hier habe ich dann ja auch festgestellt, dass das hier durchaus in einer wunderbaren Ausstellung in Brunshausen auch noch sehr deutlich gemacht wird, die Rolle von Frauen gerade auch im frühen Mittelalter, was ja heute weder in Schulen noch sonst wo, soweit ich das weiß, beigebracht wird, wie groß und wie unabhängig die Rolle von Frauen schon damals war.
Nun gilt Roswitha von Gandersheim als die erste deutsche Dichterin, aber eine schöne Pointe der Geschichte, sie schrieb auf Latein. Sie, Cornelia Funke, wohnen inzwischen in Los Angeles, haben schon mal einen Versuch unternommen, Englisch zu schreiben, sind aber dann, glaube ich, doch wieder reumütig zum Deutschen zurückgekehrt. Warum?
Reumütig und gedemütigt. Ja, ich habe ganz deutlich gemerkt, dass ich mehrere Dinge in der englischen Sprache nicht kann. Zum einen kann ich mich nicht halb so gewandt ausdrücken, weil mir schlichtweg das Vokabular noch fehlt. Und zum anderen kann ich die grammatikalischen Regeln nicht so souverän brechen, wie ich das, glaube ich, im Deutschen inzwischen kann. Das heißt, ich weiß im Deutschen, wenn ich einen unvollständigen Satz mache oder wenn ich was an eine ungewöhnliche Stelle pflanze im Satz, ob das noch klingt oder nicht. Und ich weiß meist auch genau, wie das dann beim Hörer ankommt. Ich glaube, das schaffen wir nur in unserer Muttersprache. Es kann sein, dass wenn ich jetzt noch 10 Jahre in Amerika oder England lebe, dieses Gefühl dafür kommt. Aber noch merke ich das jedes Mal, wenn ich an der englischen Übersetzung mit einem britischen Freund arbeite und dem sage, würde das nicht besser so klingen, der nur die Augen rollt und sagt, nein.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin als Literaturkritiker nicht in der Lage, einem Text anzumerken, abzulesen, ob er von einem Mann oder einer Frau geschrieben wurde. Vermögen Sie das?
Nein, das hat uns ja auch für alle Zeiten die fantastische Science-Fiction-Autorin, die sich unter dem Namen John Tiptree hat veröffentlichen lassen, bewiesen. James Tiptree, wo die sich ein Vergnügen daraus gemacht hat, jahrelang zu den Sitzungen und Preisverleihungen zu kommen, wo diskutiert wurde, dass man nur eins über James Tiptree weiß, dass es unbedingt ein Mann sein muss, der das geschrieben hat. Und sie war eine, glaube ich, 73 Jahre alte Psychologieprofessorin. Also ich glaube, es ist ein Gerücht, dass irgendjemand das merkt.
Das ist ja eines der großen Vergnügen der Literatur, dass man in ein anderes Geschlecht schlüpfen kann, ja mehr noch buchstäblich aus der Haut fahren, sich alt machen, sich jung machen, in ein anderes Denken hineinschlüpfen. Macht Ihnen das am Schreiben Spaß?
Ja, ich glaube, man muss als Geschichtenerzähler grundsätzlich der sogenannte Shapeshifter sein, der Gestaltenwandler. Ich glaube, wenn man das in seinem Charakter nicht schon hat, dass man ein unendliches Vergnügen daran hat, sich in jede mögliche Form zu fassen und auch in sich selber all diese Seiten und Charakter zu entdecken, die wir ja letztlich alle in uns haben, dann sollte man die Finger weglassen vom Schreiben.
Lange Zeit wurde in Deutschland über Literatur nur mit einer gewissen zivilisationsskeptischen, ja, Tremolo in der Stimme gesprochen. Es ging ihr schlecht, der Literatur, alles immer weniger Leser, wir waren die letzten Dinosaurier und so. Und dann kam sie, dann kam J.K. Rowling mit Harry Potter, dann kam, wie gesagt, der Erfolg der Tintenwelt-Trilogie und nun wird plötzlich gelesen, dass die Schwarte geracht. Woran liegt denn das?
Ich glaube ja, dass das auch ganz seltsam in Deutschland immer war, dass wir unsere Geschichtenerzähltradition ja ganz sträflich unter den Teppich gekehrt haben, weil wir uns ja fast fast für die Schämten. Ich frage mich immer noch, ob es daher kommt, dass die Faschisten mit den Märchen ja auch nicht gerade pfleglich umgegangen sind oder sie alle mit braunen Flecken versehen haben. Aber all unsere bizarre Geschichtenerzähltradition, die wir gerade ja auch im 19. Jahrhundert, aber auch im Mittelalter hatten, ist ja wirklich verloren gegangen, lange Zeit, alles im Zuge der angeblichen Aufklärung, wo sich dann plötzlich dafür geschämt wurde, wenn in der Sprache auch mal Unbewusstes zutage kam oder wenn da mit Bildern gespielt wurde, die der Intellekt in dem Moment vielleicht nicht so ganz verstand. Und ich glaube, dass wir zurzeit eine Renaissance des Geschichtenerzählens haben. Und da Kinder ja noch nie diese Blindklappen da aufgehabt haben, haben die Kinder die Tür aufgemacht.
Sie haben anlässlich des Roswitha-Preises in Bad Gandersheim eine Lesung gehalten, wo Sie unter anderem, als Sie vor den 300 Schülerinnen und Schülern sprachen, konstatierten, dass die Jugend heute einen anderen Zugang zur Literatur fände, beim eigenen Schreiben, als noch in ihrer Generation. Worin liegt dieser andere Zugang, dieses unverkrampftere Geschichtenerzählen?
Ja, ich bin sehr gespannt auf die Effekte davon, denn ich bekomme von Kindern wirklich Geschichten in beachtlicher Qualität zugeschickt, schon mit 12, 13. Das heißt, wo die mir all schon meine Tricks abgelauscht haben und die schon in wirklich virtuosester Weise anwenden, indem sie nämlich Sprache sinnlich benutzen, indem sie sie benutzen, um ihre Sinne auf der Seite zu wecken. Und ich glaube, dass Kinder heute dadurch, dass sie Erzählerinnen wie mich oder J.K. Rowling oder andere als wirkliche Menschen erleben, begreifen und auch sehen, dass die Geld verdienen, denken, das ist ja durchaus ein Beruf, den ich ergreifen kann, da könnte ich ja sogar von leben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir jetzt wirklich fantastische Geschichtenerzähler wieder bekommen, in vielleicht 5 oder 6 Jahren.
Sie beschreiben sich selbst immer wieder als Geschichtenerzählerin. Worin liegt denn der Unterschied zum deutschen Schriftsteller, zum deutschen Dichter gar?
Ich komme natürlich daher, dass ich Kindern erzähle, aus dem Geschichten erzählen und habe immer das Gefühl gehabt, dass es bei mir nicht so sehr um die Schrift geht, sondern mehr um das Wort. Das heißt auch durchaus um das gesprochene Wort, das ich dann halt nur schriftlich fasse. Ich glaube auch, dass der Unterschied der ist, dass ich diese Bedeutsamkeit nie mochte in dem Wort Schriftsteller und Dichter. Zum Beispiel mit dem englischen Writer habe ich wesentlich weniger Probleme, weil sich das sehr pragmatisch anhört und ich mich eher als Teil einer Zunft, einer Handwerkszunft begreife, die hoffentlich schöne Dinge produziert. Oder ich mich als Wortfinder empfinde für die anderen, der aber nicht jetzt den anderen in seiner unglaublichen Weisheit und Belesenheit überlegen ist und sie dadurch belehren muss, sondern ich bin jemand, der für die anderen deren Fragen stellt und das eben Gott sei Dank ganz gut in Worten kann.
Sie schreiben für buchstäblich alle Altersklassen, reine Kinderbücher, aber auch Jugendbücher und dann dieses Phänomen für ja, All Age, was man so nennt. Verstehen Sie sich denn wirklich als Autorin von Geschichten, die sich an alle wendet, oder ist das nicht ein bisschen, die unendliche Ausweitung des Kinderzimmers auf den Rest des Lebens?
Das ist sicherlich eine Gefahr, denke ich mir. Also wenn man Geschichten für Kinder dann von Erwachsenen gelesen hat, hat man natürlich immer die Sorge, dass Erwachsene damit einen bestimmten Aspekt des Lebens meiden wollen vielleicht. Andererseits macht einem das ja sehr demütig für Kinder zu schreiben, weil man merkt, dass die ja gerade diese wichtigen Fragen behandelt haben wollen. Kinder scheuen da ja gar nicht vor zurück. Die wollen ja sogar wirklich ganz ernsthaft über Leben und Tod reden, während wir ja oft das Ganze dann doch schon etwas ferner halten, weil uns der Tod vielleicht auch schon näher ist.
Das ist nämlich meine Frage. Heißt für Kinder schreiben in erster Linie über Sex und über Tod schreiben oder heißt es, diese Themen gerade zu meiden?
Mit dem Sex ist das natürlich wirklich so ein Problem, dass ich dann denke, also wenn du jetzt zum Beispiel in der Szene schreibst du jetzt, dass der Ehe und das Kleid greifst oder schreibst du das nicht, da würde meine Tochter lachen und sagen, ja Mama, das wollen doch die Kinder gerade hören. Die wollen ja wissen, wie es bei den Erwachsenen zugeht, weil das Leben ist, was letztlich das ihre beeinflusst und prägt, was bei den Erwachsenen passiert. Bei Gewalt hat man es auch manchmal. Sagt man jetzt, dass die Krähen die Augen von dem Toten auspicken oder schreibt man das jetzt nicht und das Kind liegt da die ganze Nacht wach und kann an nichts anderes mehr denken. Man ist nicht ganz frei davon, wenn man weiß, dass das Publikum auch Kinder sind. Und man weiß vor allem, wovor ich mich manchmal fürchte, ist die unglaubliche Kraft von Kindern, in einem Bild Wirklichkeit zu beschwören. Das heißt, ich habe jetzt gerade eine Szene geschrieben über das Schloss von Dornröschen, wo ich da ein Bild geschaffen habe, wo ich denke, mein Gott, da traumatisierst du ja jetzt ja Generationen von Kindern mit, die Dornröschen lesen. Das heißt, man ist sich dieser Kraft der Kinder bewusst und geht mit der vorsichtiger vielleicht um manchmal, als man es bei Erwachsenen tun würde, weil ich manchmal das Gefühl habe, bei Erwachsenen braucht man fast den Meißel, um durch all die Schichten von Rüstung durchzukommen, die sich schon angelegt haben, damit die Geschichte ihnen nicht allzu nahe kommt. Also es ist schon eine gewisse Bewusstheit immer mal wieder dabei, aber manchmal vergisst man das dann Gott sei Dank auch. Oder ich habe es jetzt gemacht, wenn ich Bilderbuch schreibe, dann schreibe ich schon bewusst anders, weil ich einfach auch den Wortschatz angucke. Oder ich habe gerade ein Buch geschrieben, wo ich mir sage, na, das ist jetzt so zwischen 8 und 12, wahrscheinlich deren Lieblingsbuch, das werden die noch lieber mögen als die Tintenbücher. Und dann habe ich ein anderes geschrieben, wo ich denke, das werden die 12-Jährigen und die 8-Jährigen auch lesen, aber die 16-Jährigen und die Erwachsenen werden es mehr mögen.
Cornelia Funke, Sie haben es angesprochen, nach den Weltbestsellern der Tintenwelt-Trilogie, nach Ihren anderen Büchern, arbeiten Sie jetzt an einem neuen Buch, das die deutsche Märchenwelt ins 19. Jahrhundert versetzt, haben Sie mir verraten. Worum geht's?
Es geht um zwei Brüder, Jakob und Will Reckless, also englischer Nachname, geboren in New York, die sich verlaufen in einem fiktiven Europa, das mit den Elementen der Grimmschen Märchen durchsetzt ist. Das heißt, man wird Lebkuchenhäuser sehen, man wird rasierte Zwerge sehen, die Bärte sind ganz aus der Mode gekommen, man wird das Schloss von Dornröschen sehen, Einhörner erfahren, dass Einhörner keineswegs weiß sind und der verschlagenen Kaiserin begegnen. Man wird aber auch Wesen begegnen, die man die Gäul nennt und die sieben Farben von Stein als Hautfarbe haben.
Ich kann es kaum erwarten. Cornelia Funke, letzte Frage. Herrscht Ihrer Meinung nach die erreichte Gleichberechtigung im Literaturbetrieb zwischen Mann und Frau heute im Deutschland des Jahres 2009?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich kann mich da ja nicht zum deutschen Literaturbetrieb allzu repräsentativ äußern, weil ich ja mehr im Amerikanischen inzwischen zu Hause bin. Da habe ich schon das Gefühl, dass es inzwischen recht gleichwertig zugeht. Und natürlich haben wir jetzt immer wieder das Argument, dass die erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten eine Frau ist.
Cornelia Funke im Gespräch über den Bad Gandersheimer Roswitha-Preis. Meeting, diese neudeutsche Tarnvokabel für die langweilige Besprechung oder die zopfige Konferenz, sie hat der französische Werbeprofi Laurent Cointreau als Untertitel seines Romans Und morgen bin ich dran gewählt, in dem sich Cointreau der Angst des Managers vor der Entlassung annimmt. Ein Thema, das durch die Weltwirtschaftskrise eine besondere Relevanz erfährt. Unsere Kritikerin ist Gisa Funk.
Der Abgesang auf einen entfesselten Kapitalismus ist seit der Jahrtausendwende ein gefeiertes Lieblingsthema der französischen Gegenwartsliteratur. Vor allem Michel Houellebecq und Frédéric Becbédéa sorgten als zynische Untergangspropheten einer zum Supermarkt verkommenen Welt für Furore. Beim neuen Shootingstar Laurent Cointreau, der für seinen ersten Roman 2006 den Preis für das beste französischsprachige Debüt erhielt, regiert nun ebenfalls das allumfassende Diktum der Quote. Cointreau, wie Becbédéa ein gelernter Werbetexter, erzählt in diesem Roman von einem zweistündigen Manager-Meeting, bei dem man durchaus das lautmalerisch verwandte englische Wort Meet mitdenken darf. Denn auf nichts anderes als auf ein notdürftig getarntes Zerfleischungsritual läuft Cointreaus zur Groteske gesteigertes Vorstandstreffen hinaus, wie gleich zu Beginn im Gedankenmonolog der Abteilungsleiterin Dominique Mehr deutlich wird.
Es ist soweit. Rorty ist gerade gekommen. Wir sind vollzählig. Das Meeting kann beginnen. Nervös bin ich nicht. Jetzt nicht mehr. Meine Unterlagen sind auf dem neuesten Stand. Meine Bilanzen positiv. Ausgezeichnet, diese Beruhigungsmittel. Es ist soweit. Rorty sitzt auf seinem Platz. Er heißt uns willkommen und betont nochmal, wie wichtig es ist, dass die hier versammelten Manager sich ins Unternehmen einbringen. Gerade jetzt heißt es wachsam sein. Wir müssen den Output weiter steigern. Ja, ich fürchte, bemerkt Rorty suffisant, wir sind alle verdammt, uns zu übertreffen.
Jean-François Rorty heißt der neue Chef eines nicht näher spezifizierten internationalen Unternehmens, der im Roman am Morgen seine 11-köpfige Führungselite zusammengetrommelt hat. Es sind keine rosigen Mitteilungen, die Rorty vorträgt. Vor knapp einem Jahr ist er von New York nach Paris versetzt worden, um eine Umstrukturierung der Firma einzuläuten. Nun nutzt er das branchenübliche Vokabular, um selbst Kündigungen langverdienter Mitarbeiter noch zum Notwehrakt auf einem schwer umkämpften Markt schönzureden. Rorty spricht also von Verschlankung und von Auslagerung. Er zitiert Nietzsches Willen zur Macht und Leitsätze wie »Lasst uns Adler sein und keine Lämmer«. Kurzum, Cointrous Firmensanierer führt exakt jenes rhetorische Theater aus Suggestivflosken, verballhornter Philosophie und kaum verhüllter Drohung auf, das Diktatoren ebenso lieben wie Karrieregurus. Und seine Zuhörer haben die eigentliche Schreckensbotschaft hinter den bombastischen Siegesformen natürlich trotzdem sofort verstanden. Die lautet, dass jeder von ihnen der Nächste sein kann. Der Nächste, der gefeuert wird. Die Angst vor der Entlassung treibt jeden von Rortys untergebenen Managern um und führt mitunter zu bizarren Gedanken. Wie etwa beim opportunistischen Aufsteiger De Waals, der als rechte Hand des Chefs gilt, diesen aber am liebsten schon tot sehen würde.
Na los, Rorty, hol dir doch endlich einen kleinen Infarkt, Krebs oder die Vogelgrippe, was immer du willst, solange wir nur einen Nachfolger für dich brauchen. Fürchte allerdings, im Moment ist er bei bester Gesundheit, immer noch braun gebrannt und muskulös. Kein idealer Kandidat für einen Infarkt. Im Gegensatz zum Kettenraucher Stöffer, diesem Wrack, der die Firma in seiner Senilität mit einem Pflegeheim zu verwechseln scheint. Wie lange wird's wohl noch dauern, bis Rorty krepiert? 10, 15 Jahre?
Die moderne Hölle, das zeigte schon Jean-Paul Sartre auf der Bühne, braucht keine Feuer und Teufel mehr, keine Folterwerkzeuge und keine Scheiterhaufen. Für die moderne Hölle reicht ein simpler Raum ohne Fluchtmöglichkeit völlig aus, in dem sich Menschen schon aus Langeweile gegenseitig quälen. Cointrous turbokapitalistisch aktualisierte Version des Inferno-Szenarios könnte man nun dank seines Closed-Room-Settings ebenfalls gut auf die Bühne bringen, nur dass hier ein ganz anderer Blick regiert als noch in Sartres geschlossener Gesellschaft. Denn statt den intriganten Krieg aller gegen alle von außen zu betrachten, sieht Cointrous seinen Elfmanagern lieber direkt in den Kopf und listet ihre Gedanken in inneren Monologen auf, die er je nach Sündenschwere in Höllenkreise unterteilt. Eine Referenz an Dantes göttliche Komödie. 11 Psychogramme, 11 verschiedene Lagebeurteilungen, die zeigen, dass der wahre Teufel hier nicht, wie noch bei Sartre, im missgünstigen Mitmenschen lauert. Ihre eigentlichen Dämonen erschaffen sich Cointrous Karrieristen vielmehr selbst. Und ihre Hölle ist, ähnlich wie schon bei den berühmten Schreibkollegen Welbeck und Becbeder, ein bis ins Letzte verinnerlichtes Profitdenken, das längst sämtliche Bereiche des Privaten erobert hat. Zu Anfang stehen dann noch die lässlichen Gedankensünden der Wollust, Schlemmerei, Faulheit und Wut. Der Schmalspur-Casanova Pujol fürchtet, ohne Statusjob keine Chance mehr bei schönen Frauen zu haben. Die dicke Bremont futtert sich aus Angst, keinen Mann abzubekommen, Kummerspeck an. Der bequeme Tissier hat sich seit jeher nur halbherzig durchlaviert. Und der ehemalige Firmenchef Stöffer ergeht sich vor lauter Hass auf seinen Nachfolger Rorty, ähnlich wie De Waals, schon in Mordfantasien, die er allerdings nur autoaggressiv mit zu viel Zigaretten und Alkohol auslebt. Sehr viel abgründiger sind hingegen die heimlichen Motive der nachfolgenden Kollegen, die in den Höllenkreisen der Bosheit schmoren und entweder von Sadismus, Perfektionsgier oder von narzisstisch gekränkter Muttersohneitelkeit angetrieben sind. Bei ihnen hat sich das Erfolgskredo der Umsatzsteigerung um jeden Preis zur gefährlichen Neurose ausgewachsen, die mit Pillen bekämpft werden muss, um nicht im Amoklauf gegen sich oder andere zu enden. Cointrous verdammten Reigen bestätigt insofern zwar durchaus das schlechte Image vom skrupellosen Manager. Anders als Welbeck und Becbeder, aber gefällt er sich nicht in der Rolle des schwarzmalenden Apokalyptikers, dem es einzig darum geht, das Monströse im Marktgläubigen hervorzukehren. In Cointrous Meeting gibt es darum auch die Möglichkeit zur Erlösung. Immerhin ein Teilnehmer hat es hier bis ins Fegefeuer geschafft, ein anderer sogar bis ins Paradies. Ersterer sagt den schönen Satz, ich kann doch nicht ständig in Angst vor der Kündigung leben wie ein vom Filzpantoffel bedrohter Käfer. Letzterer freut sich nach einem Nahtodeserlebnis einfach nur darüber, noch am Leben zu sein. Gut, das mögen keine originellen Auswege sein, doch Cointrous humoriges und leidenschaftliches Plädoyer für den freien Willen ist spannend erzählt und klug konstruiert. Und es liest sich in Zeiten, in denen die Unterwerfung unter den Massengeschmack jeden zweiten Fernsehabend in Castingshows als geglückte Existenz gefeiert wird, schon fast wieder provokant.
Gisa Funk besprach Und morgen bin ich dran, das Meeting von Laurent Cointreau. Die deutsche Übersetzung stammt von Oliver Ilan Schulz und ist im Unionsverlag erschienen. 184 Seiten, 16,90 Euro. Nach uns und den Nachrichten erwartet sie nun mein Kollege Uli Blumenthal von Forschung aktuell, wie immer mit Wissenswertem aus Naturwissenschaft und Technik, unter anderem mit einem Beitrag über die Rückkehr der schnellen Brüter. So viel aus dem literarischen Leben für heute. Redakteur am Mikrofon war Dennis Scheck.